Kaum ein endzeitliches Thema hat so viele leidenschaftliche Diskussionen ausgelöst wie die Frage, wann und wie die Gläubigen entrückt werden. Unterschiedliche Lehrmeinungen, einzelne Bibelverse und viele Spekulationen prallen aufeinander, und nicht wenige Christen bleiben mit Unsicherheit und Angst zurück. Doch jenseits aller Schulen und Systeme zeichnet die Bibel eine überraschend klare Linie. Gott sieht sein Volk als Feld, als wachsende Ernte, in der manche Früchte früher reif werden als andere. Wer diese Linie erkennt, versteht die Entrückung nicht nur theoretisch, sondern entdeckt, wie sie mit dem eigenen geistlichen Wachstum, mit einem ausgewogenen Alltag und mit der Hoffnung inmitten kommender Bedrängnis zusammenhängt. Gottes Ernte, Erstlingsfrucht und spätere Ernte. Wenn Gott in 3. Mose 23 von der Ernte spricht, öffnet sich ein weiter Horizont über sein Handeln mit den Gläubigen. Das Volk Israel soll, wenn es das Land betritt, nicht zuerst den vollen Ertrag in die Scheunen bringen, sondern eine Gabe der frühreifen Ähren zum Priester tragen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und an anderer Stelle heißt es, das Erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Die Erstlingsgabe gehört nicht in das Lagerhaus, sondern in das Haus Gottes, sie ist nicht für den Vorrat, sondern für den Genuss des Herrn selbst bestimmt. Damit zeichnet Gott ein feines Bild, auf seinem Feld reift nicht alles gleich, und was zuerst reif wird, erhält eine besondere Bestimmung, es wird herausgehoben aus der allgemeinen Ernte, unmittelbar in seine Gegenwart. In 3. Mose Kapitel 23 Vers 10 sehen wir ein Vorbild der Entrückung, das Bild der auf dem Feld heranreifenden Ernte. Manche Feldfrüchte reifen früher, andere später. Die zuerst reifenden gelten als Erstlinge. Im Alten Testament wurden die Erstlinge nie in die Scheune, sondern immer in den Tempel Gottes gebracht. 2. Mose Kapitel 23 Vers 19 sagt klar, das Erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Die Erstlinge wurden vom Feld in den Tempel Gottes gebracht, zu seinem Genuss und zu seiner Befriedigung. Im Licht des Neuen Testaments gewinnt dieses Bild eine konkrete Gestalt. Paulus sagt über die Gemeinde, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Das Feld, auf dem die Saat wächst, ist also nicht eine anonyme Menschheit, sondern Gottes eigenes Volk. Innerhalb dieses Feldes reifen nicht alle Pflanzen im gleichen Tempo, es gibt Früchte, die früher zur Reife kommen. Die Offenbarung spricht von solchen als Erstlingen für Gott und das Lamm, die dem Christus nahe sind, ehe die große Sichel die Erde in der Haupternte schneidet. So wird das alttestamentliche Bild tief, die frühreifen Früchte sind die Überwinder, die nicht erst im allgemeinen Sammeln der Gläubigen in den Luftbereich gebracht werden, sondern schon vorher in die unmittelbare Nähe des Herrn, wie die Erstlingsgabe in das Haus Gottes. Dieses Verständnis bewahrt vor der verflachenden Vorstellung, alle Gläubigen würden mechanisch, gleichzeitig und ohne Unterschied entrückt. Es macht deutlich, wie ernst der Herr unsere Reife im Leben nimmt. Wer heute in Christus verwurzelt ist, sich reinigen lässt, dem inneren Wirken des Geistes Raum gibt und im Alltag treu bleibt, gleicht einer Frucht, die früher reif wird. Solchen gilt der besondere Anspruch und auch der besondere Trost, sie gehören in besonderer Weise dem Herrn, zu seinem Genuss und zu seiner Freude. Diese Perspektive ist keine elitistische Abstufung, sondern eine Einladung, das Wachstum im Leben bis zur Reife nicht gering zu schätzen, denn was im Verborgenen an Reife entsteht, wird in der Stunde der Ernte offenbar werden. Dass Gott eine Erstlingsgabe verlangt, entwertet die spätere Ernte nicht, es ehrt vielmehr den Herrn der Ernte. Die Haupternte bleibt kostbar und notwendig, durch sie füllt Gott seine Scheunen, erfüllt seine Ratschlüsse und offenbart die Fülle der Erlösten. Dennoch leuchtet in der Erstlingsgabe ein besonderer Glanz auf. Sie ist wie ein Vorausgeschmack auf das, was Gott in seinem Volk insgesamt wirken will, ein Zeichen, dass seine Gnade in manchen schon jetzt ein Maß an Christus hervorgebracht hat, das seiner Prüfung standhält. Wer sich in diesem Licht betrachtet, darf zugleich ermutigt und hinterfragt werden. Ermutigt, weil jede kleine Bewegung hin zu Christus, jeder Schritt der Reinigung und des Gehorsams in Gottes Augen Gewicht hat und auf die Ernte zielt. Hinterfragt, weil die Frage nach der Reife nicht mit äußerer Aktivität beantwortet wird, sondern mit der verborgenen Wirklichkeit, wie viel Raum hat Christus in meinem Innern? So wird das Bild von Gottes Feld und seiner Erstlingsfrucht zu einer leisen, aber eindringlichen Einladung, das eigene Leben nicht nur unter dem Zeichen der Rettung, sondern unter dem Zeichen der Reife zu sehen, wissend, dass der Herr jede früh gewordene Frucht mit zarter Freude in sein Haus nimmt. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Das erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Wer sich in Gottes Augen als Teil seines Ackerfeldes sieht, beginnt anders über Zeit, Wachstum und Reife nachzudenken. Das eigene Leben wird nicht mehr nur daran gemessen, ob man dabei ist, sondern ob Christus in einem mehr Gestalt gewinnt. Das Bild der Erstlingsfrucht öffnet den Blick für einen Weg, der nicht spektakulär, aber kostbar ist, Tag für Tag im Verborgenen zu reifen, so dass der Herr schon früh an uns Freude finden kann. In dieser Perspektive verliert der Vergleich mit anderen an Gewicht, entscheidend wird, dass der Herr seine Gabe in unserem Leben findet. Diese leise Ausrichtung schenkt inneren Frieden und gleichzeitig heilige Entschlossenheit, das Bewusstsein, dass kein Schritt des Wachstums vergeblich ist in den Augen dessen, der die Ernte kennt. Warum eine frühe Entrückung der Überwinder nötig ist? Die frühe Entrückung der Überwinder steht nicht im luftleeren Raum, sondern vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden Weltgeschichte. Jesus kündigt eine große Drangsal an, wie von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch keine wieder sein wird. Über diese Tage sagt er weiter, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Es ist bemerkenswert, dass die Schrift nicht nur von Leid, sondern von einer zeitlich begrenzten, in ihrer Härte beispiellosen Phase spricht. Die Offenbarung nennt sie die Stunde der Prüfung, die im Begriff ist, über die ganze bewohnte Erde zu kommen, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Es geht nicht um eine regionale Krise, sondern um ein globales Erschüttern, in dem sich Verführung, Gericht und Verfolgung verdichten. Betrachten wir zunächst die Notwendigkeit der Entrückung der Überwinder. Matthäus 24:21 zeigt, dass die große Trübsal kommt. Matthäus 24:22 sagt, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Die große Trübsal wird so schwer sein, dass ihre Tage verkürzt werden müssen, damit überhaupt jemand gerettet wird. In diesem Rahmen erscheinen weitere Linien der biblischen Zeugnisse. Jesus warnt, nehmt euch aber in Acht, damit eure Herzen nicht etwa beschwert werden mit Rausch und Trunkenheit und den Sorgen des Lebens und jener Tag plötzlich wie ein Falstrick über euch komme, denn wie ein Falstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Der Tag des Herrn ist nicht nur eine ferne Zukunft, sondern eine heranrückende Realität, die Menschen überraschen kann wie ein Netz, das sich plötzlich schließt. Gleichzeitig schildert die Offenbarung den Teufel, der hinabgekommen ist und hat große Wut, da er weiß, dass er eine kurze Zeit hat, und berichtet, dass es dem Tier gegeben wird, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. So entsteht das Bild einer Weltzeit, in der nicht nur äußere Katastrophen, sondern geistliche Angriffe und Verführungen einander überlagern. Vor diesem Panorama gewinnt die Entrückung der Überwinder ihre Dringlichkeit. Der Herr verspricht der Gemeinde in Philadelphia, weil du das Wort von meinem standhaften Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die im Begriff ist, über die ganze bewohnte Erde zu kommen. Es fällt auf, dass hier nicht nur Bewahrung in der Prüfung, sondern Bewahrung vor der Stunde der Prüfung zugesagt wird, ein herausgenommen werden, bevor die volle Wucht dieser endzeitlichen Stunde einsetzt. Und Jesus knüpft an seine Warnung vor dem Fallstrick die Verheißung, seid aber zu jeder Zeit wachsam und fleht, dass ihr stark seid, um all diesen Dingen zu entfliehen, die im Begriff stehen zu geschehen, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Vor dem Sohn des Menschen zu stehen, ist mehr als ein inneres Bewusstsein, es ist eine Stellung in seiner Gegenwart. Damit wird verständlich, warum die Schrift eine frühzeitige Entrückung der Überwinder kennt, sie sind solche, die in einer verführenden Welt wachsam bleiben, am Wort des Ausharrens festhalten und darum vor die Augen ihres Herrn gestellt werden, bevor die Stunde der Prüfung die Erde in vollem Maß trifft. Diese frühe Entrückung bedeutet keine Geringschätzung der übrigen Gläubigen. Die Mehrheit der Heiligen wird als gereifte Ernte später gesammelt, wenn der Herr seine Sichel an die Erde legt. Aber Gott gönnt sich gewissermaßen eine Vorfreude, eine Schar, die inmitten von Druck, Verlockung und Sattheit frühreif geworden ist und darum schon vor den Gerichten ganz in seine Nähe genommen wird. Darin zeigt sich sowohl Schutz als auch Belohnung. Schutz, weil der Herr solche bewahrt, deren Herz ihm in besonderer Weise gehört, Belohnung, weil ihr jetzt geliebtes Ausharren mit einer frühen Teilnahme an seiner Gegenwart beantwortet wird. Wer diese Linie der Schrift ernst nimmt, wird weder ängstlich spekulieren noch selbstsicher urteilen, sondern ehrfürchtig und nüchtern erkennen, wie ernst der Herr die Wachsamkeit des Herzens nimmt. Und gerade darin liegt Trost, die kommenden Dinge sind groß und schwer, aber sie entgleiten nicht der Hand dessen, der seine Überwinder kennt und sie rechtzeitig in seine Gegenwart ruft. Weil du das Wort von meinem standhaften Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die im Begriff ist, über die ganze bewohnte Erde zu kommen, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Denn dann wird große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch keine wieder sein wird. Die Aussicht auf eine frühe Entrückung für Überwinder schärft den Sinn für die Ernsthaftigkeit der Zeit, ohne in Panik zu treiben. Sie lenkt den Blick weg von neugierigen Berechnungen hin zu der schlichten Frage, ob das eigene Leben am Wort des standhaften Ausharrens hängt. Wer erkennt, dass der Herr nicht nur den Ausgang der großen Trübsal, sondern auch die Wege seiner Überwinder kennt, kann inmitten der wachsenden Unsicherheit gelassener werden. Gerade die Verheißung, vor der Stunde der Prüfung bewahrt zu werden, macht deutlich, Gott ist nicht spät dran. Er ist früh da, in seiner Gnade, in seiner Erziehung, in seiner Bewahrung. Aus dieser Gewissheit wächst ein stiller Mut, auch in einer angespannten Welt innerlich aufrecht zu bleiben. Wachsam leben, geistliche Reife in einem normalen Alltag. Die Aussicht auf die Entrückung stellt das alltägliche Leben auf eine feine Probe. Auf der einen Seite warnt der Herr vor der Verstrickung durch Essen, Trinken und Lebenssorgen, auf der anderen Seite ruft das Neue Testament zu einem geordneten, verantwortlichen Alltag. Zwischen diesen Polen bewegen sich viele Gläubige, hier die Gefahr, im Beruf, Besitz und in der Planung dieses Lebens aufzugehen, dort die Versuchung, sich aus Pflichten zurückzuziehen und mit geistlichen Argumenten ein ungeordnetes Leben zu rechtfertigen. Jesus beschreibt sein Kommen nicht in einer Kulisse asketischer Sonderlinge, sondern mitten im normalen Betrieb, dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen, zwei werden mahlen an der Mühle, eine wird genommen und eine gelassen. Männer auf dem Feld, Frauen an der Mühle, Arbeitende mitten im Alltag. Der Unterschied liegt nicht in der Art ihrer Tätigkeit, sondern im Zustand ihres Herzens. Obwohl die ernste Gefahr besteht, durch Essen und Trinken und durch die Sorgen dieses Lebens verstrickt zu werden, müssen wir dennoch ein normales menschliches Leben führen. Die jungen Leute brauchen eine gute Ausbildung, denn sie ist notwendig, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Entschuldige dich nicht mit den Worten, dieses Leben kümmert mich nicht. Da ich den Herrn allein liebe, werde ich das Studium aufgeben und den Herrn den ganzen Tag preisen. Wenn du das tust, wirst du anderen zur Last fallen. Paulus lebt dieselbe Spannung. Er erwartet den Herrn lebendig, kalkuliert aber zugleich mit einem längeren Weg. Er arbeitet, plant, ordnet Gemeinden, ermahnt zu Fleiß und Zuverlässigkeit und schreibt doch, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. Damit wird ein Grund zu geistlicher Reife sichtbar, Wachsamkeit, die nicht aus dem Leben flieht, sondern es in der Gegenwart Christi gestaltet. Die jungen Leute sollen, so hieß es einmal treffend, eine gute Ausbildung erlangen, nicht, weil das diesseits ihr Maßstab wäre, sondern weil sie ihren Lebensunterhalt nicht auf Kosten anderer bestreiten wollen. Ein Herz, das auf die Entrückung wartet, entzieht sich nicht den nüchternen Anforderungen des Alltags, sondern trägt sie mit, ohne sich von ihnen bestimmen zu lassen. Dinge dürfen genutzt, aber nicht angebetet werden, Aufgaben werden ernst genommen, ohne dass sie die erste Liebe ersetzen. Lukas gibt dieser inneren Haltung ein scharfes Profil. Jesus sagt, nehmt euch aber in Acht, damit eure Herzen nicht etwa beschwert werden mit Rausch und Trunkenheit und den Sorgen des Lebens und jener Tag plötzlich wie ein Fallstrick über euch komme. Das Beschwertsein des Herzens kann durch Überfluss ebenso entstehen wie durch Sorge. Wer im Genuss versinkt, verliert die Wache, wer in den Schwierigkeiten erstickt, ebenso. Wachsam leben heißt darum nicht, den Alltag zu verneinen, sondern ihn in einer anderen Schwerkraft zu führen. Christus ist das Zentrum, nicht Erfolg, Sicherheit oder Selbstverwirklichung. In dieser Ordnung kann jemand studieren, arbeiten, eine Familie versorgen und zugleich innerlich frei bleiben. Die Entrückung wird so nicht zum Vorwand, Verantwortung abzuschütteln, sondern zum stillen Korrektiv gegen die Überhöhung des Irdischen. In dieser Perspektive wird geistliche Reife erstaunlich nüchtern. Sie zeigt sich weniger in großen Gesten als in der Treue im Kleinen, in Verlässlichkeit, in Wahrhaftigkeit, in der Bereitschaft zu dienen, ohne gesehen zu werden. Der Überwinder, den der Herr früh zu sich nimmt, ist nicht unbedingt derjenige, der äußerlich am lautesten von Prophetie spricht, sondern der, der in seinem Innern durchdrungen ist von der Gegenwart Christi, am Arbeitsplatz, am Herd, in der Stille eines Zimmers. Selbst da, wo die Pflichten drängen und die Zeit knapp ist, kann ein Herz lernen, nicht beschwert zu sein, weil es seine Last immer wieder ablegt bei dem, der gesagt hat, dass jener Tag wie ein Fallstrick kommen wird. Gerade dieses schlichte, auf Christus hingeliebte Normalleben bereitet auf die Entrückung vor, ohne die Tage zu verachten, die Gott jetzt schenkt. So entsteht ein Lebensstil, der zugleich wachsam und geerdet, pilgernd und zuverlässig ist, ein Leben, das schon heute im Verborgenen dorthin ausgerichtet ist, wohin der Herr seine Überwinder einst sichtbar zu sich nehmen wird. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen, zwei werden mahlen an der Mühle, eine wird genommen und eine gelassen. Nehmt euch aber in Acht, damit eure Herzen nicht etwa beschwert werden mit Rausch und Trunkenheit und den Sorgen des Lebens und jener Tag plötzlich wie ein Fallstrick über euch komme. Ein wachsam gelebter Alltag ist kein Sonderprogramm für besonders Geistliche, sondern die natürliche Form eines Lebens, das von der Hoffnung auf den Herrn geprägt ist. Wer lernt, Aufgaben treu zu erfüllen, ohne das Herz an sie zu verlieren, wird innerlich frei für die Begegnung mit Christus, ob sie in stillen Stunden geschieht oder in der Stunde seiner sichtbaren Wiederkunft. Die Erwartung der Entrückung will nicht aus der Welt herausreißen, sondern das Leben in ihr klären, sie schenkt Mut, an den Platz zu treten, an den Gott gestellt hat, und dort so zu leben, dass der Herr jederzeit kommen könnte, ohne dass etwas verborgen werden müsste. Darin liegt eine tiefe Ermutigung, gerade in den unscheinbaren Tagen eines normalen Lebens bereitet der Herr jene Reife, die er in seinen Überwindern zur Vollendung bringen wird. Herr Jesus Christus, du kommst wieder, um deine Überwinder früh zu dir zu holen und deine ganze Ernte in deine Gegenwart zu bringen. Danke, dass du uns nicht zur Furcht bestimmst, sondern zur Hoffnung, und dass du uns inmitten einer unruhigen Welt in dir bewahrst. Stärke unser inneres Leben, damit wir nicht von Sorgen, Genuss oder Erfolg beherrscht werden, sondern mit wachem Herzen in einem geordneten, treuen Alltag bei dir bleiben. Lass uns zu solchen werden, die heute schon vor dir stehen, damit wir bei deinem Kommen bereit gefunden werden. Fülle uns mit deinem Geist, richte unseren Blick auf dich und halte uns durch deine Gnade fest, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.